ARD.
Einen ganz tollen Frauentag. Ihr wisst, liebe Frauen, wir haben es uns verdient. Dankeschön.
Sagt Ines Schmidt von den Berliner Linken und damit herzlich willkommen zur RBB 24 Spreepolitik. In der Woche des Internationalen Frauentags, dem 8. März, in Berlin ja bekanntlich ein Feiertag, in Brandenburg nicht, weil es dafür bisher im Landtag keine Mehrheit gibt. Wir schauen heute erstmal auf die Berliner SPD. Die hat sich von zwei Politikwissenschaftlern eine Art Selbstanalyse schreiben lassen. Fazit: Die Sozialdemokratie in Berlin ist in einer tiefen Krise. Wir reden drüber. Außerdem schauen wir nach Brandenburg, wo sich die Landesbeamten künftig einem Verfassungstreue-Check unterwerfen müssen. Eine Maßnahme, die vor allem, aber nicht nur, auf Brandenburgs Rechtsextremisten abzielt. Und wir analysieren, ob es stimmt, was Kritiker über Berlins neues Schulgesetz sagen, dass es vor allem die Gymnasien der Stadt elitärer macht. Das alles heute in der Spreepolitik mit Sebastian Schöbel. Die Berliner SPD ist schwer zerstritten und kommunikationsunfähig, zumindest in Teilen, politisch ohne klaren Kurs und zermürbt von ständigen Macht- und Flügelkämpfen. Sage nicht ich, nein, das sagt eine Analyse, die die SPD Berlin selbst in Auftrag gegeben hat. Und schon die Art und Weise, wie wir von dieser Studie erfahren haben, zeigt, so ganz falsch liegen die beiden Politologen, die die Analyse geschrieben haben, wohl mit ihrem Fazit nicht. Dazu spreche ich mit unserem hauseigenen SPD-Experten Jan Menzel, zugeschaltet aus dem Roten Rathaus. Ich grüße dich, Jan.
Hallo.
Jan, du begleitest die SPD schon seit vielen Jahren. Das sagen wir hier auch im Podcast immer wieder gerne. Jetzt haben wir diese Analyse der vor allem der letzten beiden Wahlen, Wiederholungswahl und Wahl 2021, auf dem Tisch liegen. Und was die zwei Autoren da über die SPD in Berlin schreiben, ich glaube, kommt dir nicht ganz neu vor, oder?
Nee, ist ja auch, wenn man mal guckt in die Vergangenheit, nicht das erste Papier, was sich mit der SPD beschäftigt, eben auch, weil sich die Wahlniederlagen ja in den letzten Jahren gehäuft haben. Es ist ein ständiger Abwärtstrend und die Frage nach schlechten Wahlen, was machen wir, was muss anders, was muss besser werden, die wurde schon öfter gestellt, aber jetzt in dieser Form, so grundlegend auf fast 50 Seiten mit dieser Analyse, auch mit so harten Zitaten, die dann kommen, die Partei ist kaputt, ist so ein Satz. Zwar nur eine einzelne Stimme, die da befragt wurde und sich dann in den Bericht wiederfindet, aber das geht schon in eine Richtung, wo man sagen muss, da muss wirklich mal grundsätzlich hinterfragt werden, wohin die Reise gehen soll, wofür die SPD stehen will und wer sie künftig auch anführen kann.
Bekannt geworden ist diese Analyse tatsächlich auch wieder auf einem sehr ungeraden Wege. Eigentlich wollte die Partei das Ganze ja erstmal auf der Führungsetage diskutieren, auswerten und dann Ende März der Öffentlichkeit vorstellen und auch den Mitgliedern dann zuschicken. Jetzt kam es alles holterdiepolter, denn einer Zeitung, der Morgenpost, wurde das Papier im Prinzip durchgesteckt, wahrscheinlich irgendwo aus den Führungskreisen der SPD. Und prompt stand es in der Zeitung und dann waren alle sauer. Auch in, ich glaube, Parteikreisen an der Basis. Und am Ende hat sich die Partei dann dazu entschieden, na komm, dann schicken wir es jetzt allen raus. Jetzt habt ihr sowieso alle in der Zeitung gelesen. Jetzt könnt ihr das wenigstens auch hier dann mit einem Download-Link euch selber mal anschauen. Alles überhaupt nicht so wie geplant. Und es bestätigte doch eigentlich tatsächlich das, was die beiden Politologen Faas und Faus in dieser Analyse geschrieben haben.
Ja, einerseits, dass jeder sozusagen sein Süppchen kocht und versucht, gerade sowas wie diesen Bericht zu nehmen, um damit die eigene Agenda zu setzen, ein Framing zu betreiben, vielleicht auch den politischen Mitbewerber in der eigenen Partei in Misskredit zu bringen oder das, was man immer schon wusste, nochmal schwarz auf weiß zu haben. Klar, auf jeden Fall. Ist aber auch nicht verwunderlich, dass so etwas politisch genutzt wird. Das sind Politiker, die wollen Politik machen. Dazu gehört es eben auch, dass man dann Dinge, die da sind, Argumente, das sind ja letztlich Argumente, die zusammengetragen sind, nutzt. Und man darf nicht vergessen, die SPD ist in einer ganz schwierigen Situation. Sie ist eigentlich, hat sich nochmal gerettet in die Regierung, aber als Partei auch ausweislich der Umfragen schon am Boden. Und sie ist gerade in einer Situation, wo nach neuen Landesvorsitzenden gesucht wird. Das ist natürlich immer für eine Partei konfrontativ. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass solche Analysen, solche Vorwürfe, solche Beschreibungen dann auch als Argumente da einfließen. Insofern, ja, stimmt, das ist natürlich einerseits ein Zeichen dafür, dass die Partei manchmal offen ist wie ein Scheunentor, Dinge durchgestochen werden. Ich mag mich aber als Reporter auch gar nicht so sehr beschweren, weil natürlich leben wir ein Stück weit davon auch und die Öffentlichkeit erfährt dadurch auch eine ganze Menge. Das stellt auch Transparenz her. Wir können jetzt, das finde ich das Gute daran, wir können sehr, sehr tief in die Eingeweide dieser alten Partei blicken. Wir sehen sehr viele Probleme, die auch vorher schon bekannt waren. Da steht nicht so viel Neues drin in diesem Bericht, aber es ist nochmal komprimiert. Es benennt nochmal Dinge und das ist, glaube ich, enorm wichtig für diese Partei, die sich jetzt gerade anschickt zu bestimmen, wer sie künftig führen soll und damit auch festlegen will, wie man dann künftig wieder auch Wahlen gewinnen kann, wie man Menschen überzeugen kann, wie man Politik für Berlin machen kann, so dass die Menschen auch merken und gut finden.
Denn das muss man auch dazu sagen, diese Analyse ist auch ein Stück weit ein Beratungspapier, ein Empfehlungsschreiben sozusagen. Am Ende sind dann mehrere Punkte aufgelistet, was man machen muss. Da muss man auch die Organisation verbessern und so weiter. Also eher so strukturelle Sachen. Aber vor allem geht es um die Art, wie man miteinander redet, wie man übereinander redet und vor allem, wie man sich selbst sieht. Also ganz viel scheint mir in diesem Papier auch einfach um die Frage zu kreisen, oder zumindest die SPD beschäftigt sich sehr stark damit in Berlin. Sind wir jetzt links? Sind wir jetzt eher konservativ? Sind wir irgendwo in der Mitte? Und je nachdem, wo man da eingeordnet wird, scheint der Ton dann auch etwas rauer zu werden in der SPD. Also bis zu dem Punkt, wo man dann vorgeworfen bekommt, du bist gar kein richtiger Sozialdemokrat.
Ja, ich glaube, das ist aber eine Sache, die in dem Innenleben vieler Parteien eine Rolle spielt. Also wir haben es auch bei den Grünen erlebt beim letzten Parteitag, als eine Kandidatin, die Landeschefin, wurde am Ende Tränen überströmt, den Parteitag verließ, weil sie es nicht geworden ist. Also dass solche Konflikte auch mit harten Bandagen ausgetragen werden, das ist nicht immer schön anzusehen, aber das bleibt, glaube ich, gerade wenn es darum geht, wer in Spitzenpositionen kommt, nicht immer aus. Und dass jetzt andere Parteien miteinander jetzt sehr liebevoll umgehen würden, das darf man, glaube ich, ins Reich der Legenden verweisen. Das ist ein Stück weit dem auch geschuldet. Aber die SPD, die ich ja schon jetzt so ein bisschen länger beobachten darf, hat eine gewisse Tradition darin, dass man hier mit diesen Flügelkämpfen es doch wirklich ja ein bisschen übertreibt. Wir haben das schon vor über 10 Jahren gesehen, da ging es dann gegen den damaligen regierenden Bürgermeister Michael Müller, Fraktionschef Saleh und der Landeschef Jan Stöß, die haben sich dann so einen Dreikampf geliefert. Und diese Geschichte, dass praktisch dieses Duell innerhalb der Partei oder Duelle innerhalb der Partei alles überlagern und die gemeinsame Erzählung unter die Räder kommt, das hat sich schon im letzten Jahrzehnt verfestigt. Und da ist, glaube ich, jetzt auch ein Punkt erreicht mit diesem Bericht auch, wo klar wird, das kann so nicht weitergehen. Die Geschichte ist aber eigentlich alt. Ich kann mich erinnern an einen Parteitag, da war damals Sigmar Gabriel, SPD-Bundeschef, der kam da auch an und hat sinngemäß gesagt, Leute, geht weniger in eure Flügel und in eure Richtung und sowas. Geht lieber in euren Ortsverein und macht da Politik, denn ihr seid eine SPD. Also das trägt die Partei schon ein bisschen länger vor sich her und mit sich hin so.
Ein großer Teil dieser Analyse beschäftigt sich natürlich mit diesen beiden Wahlen, einmal 2021 und dann eben die Wiederholungswahl 2023. Und alles kreist vor allem um die Spitzenkandidatin, Franziska Giffey. Ne? Nicht verwunderlich, die kommt nicht gut weg in dieser Studie, oder?
Das kann man so sagen. Also ihr wird eigentlich das attestiert, was ich von Anbeginn an noch als ihre große Schwäche gesehen habe. Sie hat ja nie eine Verankerung in der Partei gehabt, so eine ganz tiefe, eine lange Verankerung, dass sie schon als Juso dabei gewesen wäre. Sie ist so die Seiteneinsteigerin, geholt von Heinz Buschkowski, dem Neuköllner Urgestein und ehemaligen Bürgermeister, dem sie auch nachfolgte dann. Und das hat sie auch nicht geschafft, in all den Jahren zu ändern. Sie ist dann ein Bündnis eingegangen mit Rat Saleh, dem mächtigen Landes- und Fraktionschef. Zusammen haben sie es dann bewerkstelligt, dass Giffey Spitzenfrau werden konnte, Spitzenkandidatin und Bürgermeisterin. Aber sie ist eben nie so eine Parteipflanze geworden und gewesen, hat auch immer nach meinem Dafürhalten gefremdet mit diesem Amt der Landeschefin. Also ihre Auftritte bei Parteitagen, die waren nie solche, wo die Parteiseele gestreichelt wurde. Hm. Wo man gemerkt hat, sie nimmt wirklich viele mit oder kann da irgendwie neu anknüpfen. Das war nie der Fall und das kommt im Bericht auch hervor. Da ist die Rede davon, dass sie und ihre engsten Mitstreiter eher so wie UFOs in der Parteizentrale aufgeschlagen seien im Kurt-Schumacher-Haus im Wedding. Da hat sich einfach über die Jahre nicht diese Herzensangelegenheit irgendwie eingestellt. Es hat nicht funktioniert und nicht gepasst. Und das muss man, glaube ich, doch sehr, sehr nüchtern zur Kenntnis nehmen, auch mit ihren Themen. Sie hat ja im Wahlkampf diese 5 Bs kultiviert, wo ich auch gestehen muss, ich kriege auch gar nicht mal alle zusammen. Also beste Bildung, beste Wirtschaft, so in der Richtung, beste Verwaltung oder bärenstarke Verwaltung so. Und da kommen die, das war ihr Steckenpferd eigentlich, plus dieses 29-Euro-Ticket. Und da kommen die Gutachter hier, die Wissenschaftler in ihrer Analyse auch zum Ergebnis, also das hat nicht gezogen, das war zu abstrakt, das war zu unkonkret, damit haben die Leute zu wenig verbunden, das war nicht spezifisch SPD, das war nicht so wie zum Beispiel im Bund diese Respektkampagne von Olaf Scholz, die er gezogen hat, das war schlechter dagegen und sie sagen auch, die Fokussierung auf ein Thema, 29-Euro-Ticket war eigentlich auch verkehrt, weil Mobilität ist eigentlich eher ein Thema, mit dem die Grünen punkten, nicht so sehr die SPD.
Das sind strategische Fragen, die man ja dann vielleicht auch mal falsch beantwortet. Nichtsdestotrotz natürlich die Frage an dem Punkt, ist das denn fair auch gegenüber Franziska Giffey? Ich meine, dass sie sich nicht reinhängt, kann man ihr ja nicht vorwerfen. Hm. Und Fehler gehören ja irgendwie auch dazu. Aber es klingt auch ein bisschen so, als könne man sich ab einem bestimmten Punkt in der Politik eigentlich keine Fehler mehr leisten. Sonst hat man wirklich richtig, blöd gesagt, verschissen.
Ja, da ist was dran. Also, dass Politiker, die Fehler zugeben, dafür, sage ich mal, gelobt werden oder Achtung erfahren, dass sie so selbstkritisch sind und das öffentlich einräumen, da müsste ich jetzt lange kramen in meiner Erinnerung, dass ich das erlebt hätte. Das ist in der Tat ein Problem, was nicht nur die SPD betrifft, sondern generell die politische Kultur, auch die Medien, vielleicht muss man dazu selbstkritisch sagen. Natürlich hat Franziska Giffey unbestritten politische Talente. Alleine, wie sie das Amt der Bundesfamilienministerin ausgefüllt hat. Sie hat auch im direkten Kontakt mit Menschen, wenn es um Themen geht wie Bildung oder Schule, einen ganz unmittelbaren direkten Zugang. Da ist sie eine echte Menschenfängerin auf der Straße. Sie ist weniger diejenige, die jetzt einen Parteitag rockt und da dafür sorgt, dass ihr die Herzen zufliegen. Sie ist auch, glaube ich, was Verwaltung betrifft, durchaus eine, die den Laden im Griff hat, das organisieren kann und so weiter. Aber sie war eben auch dann in ihrer kurzen Zeit als Bürgermeisterin gefangen in einer ungeliebten Konstellation mit den Grünen, hat sich da auch, das findet sich im Bericht, einen, ich zitiere, Zickenkrieg mit Bettina Jarasch, der Grünen Spitzenfrau geliefert.
Wir erinnern
also das
uns.
Hat, genau, Friedrichstraße ist das Stichwort. Also da haben viele Dinge einfach nicht gepasst, nicht hingehauen. Das war hochproblematisch. Auf der anderen Seite Fehlerkultur. Das ist schon ein wichtiges Stichwort, was hier auch im Bericht vorkommt. Nämlich Fehlerkultur könnte ja auch heißen, nicht für die kleinen Patzer, wo man sagen kann, ja, mein Gott, kommt vor oder war ein Fehler, korrigiere ich. Das kann man machen, aber Fehler, glaube ich, oder ja, Versäumnisse oder auch eine falsche Ausrichtung waren die beiden Wahlkämpfe 2021 und noch viel, viel stärker 2023, die Wiederholungswahl. Und ich glaube, bei solchen Wahlergebnissen hätten andere in anderer Zeit auch schon gesagt, okay, ich habe es einmal probiert, ich habe es zweimal probiert. Vielleicht ist es auch ein Signal, dass ich vielleicht an der Stelle doch nicht so richtig bin. Man hätte das auch, das kommt im Bericht auch hervor, auch zum Anlass nehmen können zu sagen, okay, ich übernehme für diese Wahl, auch wenn ich nicht für alle Facetten was kann. Also sie konnte zum Beispiel nichts dafür, dass die Wahl 21 eine Pannenwahl war. Das haben die Vorgänger gemacht. Das ist gänzlich jenseits ihrer Verantwortung. Aber sie hat dann natürlich eine Koalition gemacht, die sie eigentlich gar nicht wollte. Aber dafür wird sie irgendwann auch verhaftet. Das musste sie erleben. Und vielleicht muss man dann auch, wenn man sich das Ganze anschaut, wie ist die Gesamtlage, was konnte ich erreichen, was war nicht möglich, wie haben die Wähler reagiert, wie ist die Gemengelage, dann auch sagen, okay, vielleicht ist hier Durchhalten der falsche Weg, vielleicht ist auch dann zu sagen, okay, nach diesem Ergebnis trete ich zurück, wäre auch ein Weg gewesen.
Hm. Ein Name, der im Bericht nicht so oft vorkommt wie der Name Giffey, ist der Name Saleh, der ja immer noch zu diesem Duo mit dazugehörte, auch wenn er nicht der Spitzenkandidat gewesen ist. Wie ist seine Rolle da zu bewerten?
Also er ist ohne Frage der starke Mann der Berliner SPD. Er ist nicht der Alleinherrscher in der SPD, das kann man nicht sagen. Es gibt sehr viele Kreisverbände, die sich da eine autonome Rolle auch erarbeitet haben. Wenn in diesem Bericht die Rolle oder die Rede ist von Grabenkämpfen, von Machtgerangel, einer gewissen Unehrlichkeit in der Kommunikation, dass sozusagen Leute, die eine abweichende Meinung haben, dann damit rechnen müssen, einen Kopf kürzer gemacht zu werden, gar keine Chance mehr haben, kein Bein auf den Boden bekommen in der SPD, dann zielt das auch auf ihn ab. Er wird in diesem Bericht nicht wirklich genannt, nur an ganz wenigen Stellen, aber er ist Teil dessen, was sich über die Jahre, über die Jahrzehnte als so ein Klima etabliert hat. Und das ist ja der Anknüpfungspunkt, dass hier gesagt wird, die letzten Jahre waren von diesen so ganz harten Machtkonflikten geprägt, in denen Saleh immer auch eine Rolle gespielt hat, weil er natürlich auch Machtpolitiker ist. Und insoweit ist das ein Bericht, der jetzt natürlich zunächst einmal sich gegen Franziska Giffey wendet, weil sie eben so im Vordergrund stand. Und glaube ich auch einiges sagt über ihre Chancen, vielleicht nochmal irgendwann antreten zu wollen, die halte ich für wirklich äußerst gering. Aber auch für Raad Saleh ist dieser Bericht nicht ungefährlich, denn alles, was da drin steht, das werden die anderen Mitbewerber um das Amt des Landesvorsitzes, die es jetzt ja gibt, das ist einmal der Kölner Bürgermeister Martin Hiekel zusammen mit der ehemaligen Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini, aber auch der Charlottenburger Kreischef der SPD Kia Niromant mit der Chefin der SPD-Frauen Jana Bertels, die werden natürlich diese Argumente dankbar aufgreifen und darauf verweisen, dass ein echter Neuanfang nur mit ihnen möglich sei.
Das heißt, es ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass wir so holterdiepolter und etwas plötzlich durch einen Leak von dieser Studie gehört haben, könnte auch mit genau diesem Machtkampf um die Spitze der Berliner SPD zu tun haben.
Also alle, die sich mit Politik auskennen, die sich mit Partei auskennen, die wissen um dieses tiefe Problem dieser, ich zitiere es nochmal, kaputten Partei, so wie es im Bericht stand, werden dieses Papier natürlich gesehen haben und werden es natürlich versucht haben, in ihrem Sinne zu benutzen, die Argumente. Ich würde daraus aber auch niemandem jetzt irgendwie einen Vorwurf machen wollen.
Dann abschließend die Frage, Jan, glaubst du, dass die SPD in Berlin, nach dem, was wir auch in diesem Bericht gelesen haben, zu so einer Selbstreinigung, Selbsterholung fähig ist? Und wie vor allem, wie viel hängt von der Frage ab, wer die Partei dann in Zukunft führen wird?
Ja, davon hängt einiges ab, aber es hängt, glaube ich, viel mehr davon ab, welches Duo es am Ende auch sein wird. Dieses Duo muss eine enorme Aufräumarbeit leisten, muss ein Vertrauen zurückgewinnen in einem ganz riesigen Umfang, muss eine neue Dialogkultur etablieren, aber darf gleichzeitig auch nicht naiv sein. Also der Bericht hat bei seinen Schlussfolgerungen, finde ich zumindest, auch so ein bisschen die Tendenz, sich zu Plattitüden hinreißen zu lassen. Also die SPD muss wieder Talente finden, die sozusagen als Nachwuchstalente aufgebaut werden. Man muss die Sichtbarkeit in der Stadt erhöhen. Das ist jetzt auch kein neuer Gedanke. Man muss sichtbar sein. Man muss strategisch daran gehen, wo man jetzt wieder künftig Stimmen gewinnen will. Und dann ist da so eine Sache, man muss dieses Flügeldenken rechts, links überwinden und wieder eine Partei werden. Das finde ich, glaube ich, ist ein netter Hinweis irgendwie, aber so einfach geht es ja nicht. Man muss es ja irgendwie schaffen, diese widerstreitenden Interessen und das, was in der SPD vertreten wird von den einen, die ganz, ganz linke Position haben, zum Beispiel in der Migrationspolitik, zum Beispiel in der Frage, ob man von klaren Kriminalität sprechen darf oder nicht, und anderen, die da eher sich als pragmatisch-konservativer begreifen. Das ist schon eine riesige Spanne. Oder auch beim Thema Enteignung, also im Wohnbereich, oder eben nicht mit Privatunternehmen was machen. Das ist eine große Spanne. Und das irgendwie unter einen Hut zu bringen, das ist ja die große Herausforderung. Oder zumindest irgendwie als Partei wieder so ein Gefühl zu erwecken bei den Berlinern und Berlinern, dass die Menschen sagen, ja, das ist die Partei, da fühlen wir uns irgendwie gut aufgehoben, da ist die Stadt gut aufgehoben. Das ist, glaube ich, eine riesige Aufgabe und das wird, glaube ich, dann die eigentliche Bewährungsprobe sein für den alten oder die neuen Landesvorsitzenden.
Wann war der Parteitag? 25. Mai, ne?
Ich glaube, ja.
Genau, also auf jeden Fall bis Ende Mai läuft dieser Prozess noch. Wir schauen auf jeden Fall weiter drauf und dann wissen wir noch vor den Sommerferien, wie es mit der SPD in Berlin weitergeht, zumindest an der Spitze. Jan, ich danke dir für diese Einschätzungen und wir verfolgen natürlich weiterhin jede Bewegung in dieser spannenden, das kann man auf jeden Fall sagen, spannenden Berliner SPD.
Alles klar, gerne.
Ciao.
Es braucht nicht nur den Aufstand der Anständigen, es braucht an dieser Stelle auch den Anstand der Zuständigen.
Sagt Jan Redmann, der Fraktionschef der CDU im Brandenburger Landtag, und meint damit den geplanten Check auf Verfassungstreue für Brandenburger Landesbeamte. Der soll jetzt kommen und ist auch höchst umstritten. Darüber rede ich jetzt mit Thomas Bittner, meinem Kollegen in unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam. Hallo Thomas.
Hallo.
Vielleicht nochmal zur Aufklärung für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Was ist denn jetzt dieser Verfassungstreue-Check, wenn man ihn so nennen darf?
Es ist ursprünglich eine Idee von Minister Stübgen, dem Innenminister der CDU, den aber die Koalition sich auf ihre Fahnen geschrieben hat. Und es war in dieser Woche, dass alle drei Koalitionsfraktionen quasi ein Maßnahmenpaket gegen Extremismus vorgestellt haben im Landtag. Und das beinhaltet zum einen diesen Verfassungstreue-Check, wie gesagt angeregt aus dem Innenministerium, dass Beamte vor ihrer Verbeamtung nochmal gecheckt werden und so quasi eine Überprüfung durch den Verfassungsschutz stattfindet, also öffentlich zugängliche Informationen, also nicht von V-Leuten oder geheimdienstlich ermittelte Fakten, sondern das, was man in Social Media oder in öffentlich wahrnehmbaren Informationen nachschlagen kann. Daraufhin wird man gecheckt, bevor man verbeamtet wird in Brandenburg in Zukunft. Das ist erst und einmalig bisher in der Bundesrepublik, in den Bundesländern. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass schon bereits Verbeamtete im konkreten Fall, wenn etwas auffällt, nochmal überprüft werden kann und per Disziplinarrecht dann belangt werden können, auch zum Beispiel ihren Beamtenstatus verlieren können. Bisher war das nur mit einer Klage möglich, jetzt ist es auch übers Disziplinarrecht möglich. Und es gibt noch eine zweite Maßnahme, dass man dem Verfassungsschutz mehr Befugnisse einräumt, zum Beispiel Finanzströme von Extremisten zu verfolgen. Das kam dann quasi so durch die Hintertür zusätzlich noch in dieses Paket, ist auch nicht ganz unumstritten.
Bevor wir da jetzt ins Detail gehen, mal so eine vielleicht etwas naive Frage, aber also die checken dann beim Verfassungsschutz das Facebook-Profil oder das Instagram-Profil oder was auch immer, ob man da Rechtsextreme, Linksextreme, irgendwelche extremistischen Sachen gepostet hat. Dann kann ich doch das Profil einfach auf privat stellen und dann können sie das nicht mehr sehen.
Das könnte man sicherlich tun. Es ist so, dass quasi vor jeder Verbeamtung jetzt so eine Art Check, so ein Prozess stattfindet, dass das beim Landesamt, es gibt ja kein Landesamt in Brandenburg, aber es gibt eine Abteilung des Landesinnenministeriums, die Verfassungsschutz heißt, dass also beim Verfassungsschutz eine Anfrage gestartet wird vor der Verbeamtung. Bitte checkt, ob diese Person, die wir jetzt verbeamten wollen, in irgendeiner Weise aufgefallen ist durch extremistische Äußerungen. Und wenn dann die Erkenntnis da ist, dann gibt es eine Information vom Verfassungsschutz, aber nicht der Verfassungsschutz entscheidet dann, sondern die Behörde oder diese Einrichtung oder diese Schule oder dieser Schulrat, der sich um eine Verbeamtung kümmern muss, der trifft dann die Entscheidung.
Du hast schon gesagt, ne, Schule, das heißt also, das gilt jetzt für sämtliche Bereiche der Verwaltung, auch für den Schuldienst.
Ja, da gab es auch einen Streit in der Koalition, machen wir eine Lex Waffenträger. Da hatte ja zum Beispiel dann die SPD, die Grünen hatten da auch Sorge, auch die CDU, dass dann das quasi zu einer Stigmatisierung von Polizisten führt, wenn man wirklich nur diejenigen in diesen Check einbezieht, die eine Waffe tragen. Also im ganz konkreten Fall in Brandenburg wären es natürlich die Landespolizisten. Nein, es sollen auch Lehrer überprüft werden und auch alle, die als zum Beispiel kommunale Wahlbeamte irgendwo in einem Rathaus sitzen, die gehören jetzt auch in diesen Check.
Also nochmal ganz wichtig, die Information auch nicht, der Verfassungsschutz entscheidet dann irgendwas, sondern am Ende muss dann die Behörde, die Person einstellen möchte, entscheiden, ja, das ist uns zu extrem, was da gepostet wurde oder eben nicht.
Und es gibt auch das Recht, dagegen zu klagen und Widerspruch einzulegen.
Vielleicht nochmal so zur Erinnerung, gab es denn in Brandenburg zuletzt extreme Fälle in der Verwaltung, wo Menschen aufgefallen sind, auffällig geworden sind mit extremistischen Äußerungen. Ich erinnere mich zum Beispiel ganz dunkel, das ist aber schon vor ein paar Jahren passiert, da hat mal ein Lehrer, ich glaube in Hennigsdorf, extremistische Tattoos am Körper gehabt, die hat er bei irgendeinem Sportfest gezeigt. Und wir hatten natürlich jetzt den Fall in Burg in der Schule, da sind allerdings die Lehrer diejenigen gewesen, die aufmerksam darauf gemacht haben, dass es rechtsextreme Umtriebe an dieser Schule gab.
Ja, das sind so Beispiele. Also zum Beispiel ein Tattoo im Schwimmbad fällt auf und dann stellt man fest, oh, das ist ja ein Lehrer. Dann kann man da jetzt genauer dann handeln. Und was ja auch zum Beispiel in letzter Zeit aufgefallen ist, es gab eine Grundschulreferendarin, die hat für Aufsehen gesorgt. Die hat aber in ihrer Freizeit mit Perücke und unter falschem Namen bei Kompakt-TV tatsächlich, das ist ja wirklich eine gesicherte rechtsextreme Einrichtung, dieses Magazin, Sendungen moderiert. Und das ist erst sehr spät aufgefallen. Mit so einem Check wäre das vielleicht früher aufgefallen und das hätte der Dienstherr dann auch schon mitbekommen und hätte Entscheidungen treffen können, dass jemand, der ja verfassungsfeindliche, gegen das Grundgesetz gerichtete Bestrebungen offensichtlich und sehr laut nach außen publiziert, nicht Beamter werden kann.
Jetzt können wir uns ja vorstellen, dass es in Teilen der Opposition da durchaus Widerstand gegeben hat. Wir hören mal rein bei Sebastian Walter, dem Fraktionschef der Linken, der mit dieser Verfassungsänderung, mit diesem Verfassungstreue-Check für Landesbeamte nicht wirklich zufrieden war. Und so hat er dagegen argumentiert.
Also alle Fälle von Rechtsextremen in öffentlichen Verwaltungen, im Beamtentum hätten nicht gestoppt werden können durch diesen Verfassungstreuecheck. Und deshalb ist das eigentlich nur billige PR des Innenministers und der CDU, um hier ein konservatives Rollback darzustellen und hier über einen starken Staat, über Law and Order darzustellen. Aber am Ende der Demokratie ist damit eben nicht geholfen. Und ja, ich gehe davon aus, und die Gefahr ist da, dass es am Ende eben nicht nur Rechtsextremisten trifft, sondern eben auch andere Organisationen, die aber weit davon entfernt sind, hier die Verfassung dieses Landes infrage zu stellen.
Also Walter sagt, dass das alles nichts bringt. Siehst du das genauso? Ist das tatsächlich eine PR-Aktion eher, weil dieses Gesetz, dieser Verfassungstreue-Check eher ein zahnloser Tiger ist?
Das muss man sehen. Natürlich ist es auch immer ein Abwägen. Und das war in der Koalition, die haben sich monatelang um diesen Verfassungstreue-Check auch gestritten, ehe sie jetzt am vergangenen Dienstag das in die Öffentlichkeit gegeben haben, dass sie sich jetzt geeinigt haben. Denn da gibt es ja auch Grundrechte abzuwägen. Also zum Beispiel das Recht auf Ausbildung, das Recht auf Berufsfreiheit. Man kann nicht von vornherein jemandem sagen, du wirst nicht Lehrer. Da muss man sehr aufpassen, dass man da diese Grundrechte nicht verwirkt. Also beispielsweise ist der Check, dieser Verfassungstreue-Check, natürlich nicht bei der Einstellung. Das geht nicht ganz am Anfang los, sondern das ist erst bei der Verbeamtung. Weil man da voraussetzt, na, da muss eine andere Loyalität zum Staat und zum Grundgesetz auch quasi nach außen dokumentiert werden. Und da können wir mit so einem Check einsetzen. Da könnte man natürlich sagen, na, das ist wirklich ein zahnloser Tiger, weil ja jemand schon längst im Beruf sein kann. Aber das ist dann eben das Abwägen dieser Verfassungsgüter, deshalb dieser Streit. Und interessant ist, wenn Sebastian Walter jetzt gegen diesen zahnlosen Tiger vorgeht, dann kommt sofort CDU-Chef Rethmann und sagt, naja, das ist ja auch durchschaubar, weil die Linke sich ja quasi in Sachen Linksextremismus auch nicht abgrenzt. Stichwort Rote Hilfe, auch vom Verfassungsschutz beobachtet, wer da beispielsweise aktiv ist, gerät jetzt vielleicht auch in den Blick der Verfassungsschützer.
Jetzt haben wir ja gerade diesen relativ spektakulären Fall gehabt in Grünheide mit Tesla, der Anschlag auf das Stromnetz dort in der Region. Wir haben eine Waldbesetzung da am Tesla-Werk. Würde man sich da jetzt in irgendeiner Form mit beteiligen oder würde das öffentlich unterstützen, in sozialen Medien zum Beispiel, könnte das eventuell dann auch Diskussionen auslösen, wenn dann diese Person versucht, in den Landesdienst zu kommen oder vielleicht sogar schon im Landesdienst ist, dass einem sowas dann auf die Füße fällt, wenn man das unterstützen würde?
Also man muss da sehr aufpassen, dass das nicht zu einer Art Gesinnungstest wird. Dann wird nicht Meinung und Haltung wird bestraft, sondern es muss tatsächlich, und da gibt es ja ganz klare Regelungen, man muss schon auffallen mit einer kämpferisch-aggressiven Haltung gegen das Grundgesetz. Man muss beispielsweise auch verschleiern, wenn man in verfassungsfeindlichen Organisationen ist und überhaupt die Existenz solcher Organisationen, wenn die sozusagen verschleiert wird, wenn man mit Fake News arbeitet, mit Propaganda, mit Einschüchterung. Das sind sozusagen die Kriterien, die dafür gelten. Also ein Baumhaus, in einmal Klimakleben, eine Demonstration oder eine, weil wir bei der Verfolgung von Finanzströmen sind, eine Spende für die AfD, für den Wahlkampf, das ist noch nicht das, was unter dieses Paket gegen Rechtsextremismus fällt. Und da muss man auch sehr aufpassen. Die AfD behauptet zwar, das ist ein Einschüchterungsversuch gegen sie und ihre Wählerinnen und Wähler, aber es ist nicht so, dass gleich jede Spende an die AfD jetzt quasi vom Verfassungsschutz überprüft wird, sondern es geht schon um ganz große Finanzströme, eventuell sogar aus dem Ausland, die versuchen, mit ihren Geldmitteln aggressiv gegen unsere verfassungsmäßige Ordnung vorzugehen. Und das ist nicht das, was wir unter Demonstrationsrecht und Meinungsfreiheit im demokratischen Meinungskampf auf der Straße zum Beispiel erleben.
Genau, die AfD ist natürlich auch gegen diesen Verfassungstreue-Check. Lena Kotré von der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag hat das eben als Einschüchterungsversuch vor allem eben gegen die AfD bezeichnet. Sie hat auch interessanterweise noch folgendes Problem, das sie hat mit dem Verfassungstreue-Check versucht zu erklären. Wir hören mal kurz rein.
Es gibt keine Definition, wonach man sagen kann, wer Rechtsextremist ist in diesem Land. Und es wird der AfD immer wieder vorgeworfen, sie würde rechtsextreme Ziele verfolgen oder sie beherberge auch Rechtsextremisten in der Partei. Und solange man dieses Narrativ immer weiter streut und solange man diese mehr auch in der Gesellschaft verbreitet, ist davon auszugehen, dass letzten Endes wir gemeint sein sollen.
Mich hat diese Aussage von Frau Kotré ein bisschen verwirrt, weil eine Definition von Rechtsextremismus gibt es durchaus, oder? Also wir haben jetzt, glaube ich, keine Definitionsprobleme bei Rechtsextremen.
Ja, das ist natürlich auch eine Form der Verschleierung. Natürlich gibt es eine klare Definition, was Rechtsextremismus ist und oder was Extremismus ist. Ich habe es ja auch schon gesagt, kämpferisch, aggressiv, verschleiern, Propaganda, Fake News, Einschüchterung und das in einer massiven Verstärkung. Das ist Extremismus und da sind die Kriterien ziemlich klar und es wird ja übrigens auch parlamentarisch kontrolliert, wenn man zum Beispiel jetzt Finanzströme von rechtsextremen Organisationen oder überhaupt extremistischen Organisationen überprüfen will. Das muss alles durch die sogenannte G10-Kommission im Parlament bestätigt werden. Und die G10-Kommission ist die sich darum kümmert, wenn das Brief-, Post-, Fernmeldegeheimnis angegangen werden soll und zum Beispiel auch ja Kontendaten überprüfen, das gehört dazu, dann muss die Verfassungsschutzbehörde das im Parlament sich bestätigen lassen. Und in diesem Gremium sitzen in Brandenburg 3 Abgeordnete und die kommen aus Regierung und Opposition, also in dem Fall SPD, CDU und Linke. Das heißt also, es ist auch nicht ein völlig willkürliches Handeln, dass die Regierung da durchstarten kann, weil, das wissen wir ja, die Verfassungsschutzbehörde in Brandenburg ist eine Abteilung des Innenministeriums und das Innenministerium wird von einem CDU-Politiker geführt.
Wie ist denn jetzt der weitere Ablauf? Wann soll diese Änderung des Gesetzes denn stattfinden?
Die Koalition hat sich ja monatelang quasi über Details gestritten und hat sich jetzt geeinigt und wird das jetzt in den nächsten Monaten durch das Parlament tragen. Interessant ist, dass zum Beispiel bei der Verfolgung der Finanzströme eine Gesetzesänderung auf dem klassischen Weg, also der CDU-Innenminister schlägt etwas vor, gibt es dann ins Kabinett, das Kabinett bringt es dann in den Landtag, der Landtag hat dann erste Lesung, dann Anhörung, dann zweite Lesung. Das würde man gar nicht mehr schaffen vor der Landtagswahl. Wir haben im Juni die letzte Parlamentssitzung, die letzte reguläre. Und deshalb ist dieser Kniff, dass die Änderung des Verfassungsschutzgesetzes, da muss man einen Paragraphen 14a muss man ändern. Das macht man jetzt als Initiative der Fraktionen. Das kann man sogar schon in der Aprilsitzung des Landtags durchziehen. Also da will man jetzt sehr schnell vorankommen. Und im Grunde will man als Kenia-Koalition auch zeigen, dass man hier auf den letzten Metern, also quasi im letzten halben Jahr der parlamentarischen Tätigkeit, noch wirklich wirksame gemeinsame Beschlüsse fassen kann.
Thomas, ich danke dir für die Einschätzung und wir werden natürlich schauen, ob es die Regierung in Brandenburg dann doch noch rechtzeitig schafft, auch diese Gesetzesänderung durchzubringen. Es ist ja durchaus wichtig, es gibt viele Beamte und Menschen, die es werden wollen in Brandenburg. Für die steht dann eben dieser Verfassungstreue-Check in Zukunft an. Ich danke dir.
Gerne.
Beim Thema Schule, speziell beim schulischen Erfolg, verstehen Eltern ja oftmals absolut keinen Spaß. Können etliche Lehrerinnen und Lehrer in Berlin ein Lied von singen, Stichwort Elternabend zum Beispiel. Was ja auch nachvollziehbar ist, es geht ja schon damit los, die richtige Grundschule zu finden. Dann geht es weiter mit den Noten, die da vergeben werden. Und dann natürlich die Frage, welche weiterführende Schule das Kind dann später mal besuchen soll. Da wird es dann erst recht richtig emotional, weil es ja auch wichtig ist. Berlin will nun das Schulgesetz ändern und vor allem den Übergang ins Gymnasium neu organisieren. Und wie genau, erklärt uns jetzt meine Kollegin Kirsten Buchmann, die zugeschaltet ist aus dem Abgeordnetenhaus. Grüß dich, Kirsten.
Grüß dich, Sebastian.
Das Schulgesetz, Riesenthema in den letzten Tagen gewesen. Wir haben als Erste durch dich diesen Entwurf des Schulgesetzes aus der Bildungsverwaltung bekommen. Vielleicht kannst du noch mal kurz für die, die es nur am Rande mitbekommen haben, noch mal kurz zusammenfassen, worum geht es da im Kern?
Also im Kern skizziert geht es darum, dass bei Durchschnittsnoten von über 2,3 Berliner Schülerinnen und Schüler künftig ihre Eignung für den Übergang in die siebte Klasse am Gymnasium nachweisen müssen. Also damit würde der Zugang zum Gymnasium strenger geregelt. Grundlage soll eben laut einem Referentenentwurf für die Aufnahme am Gymnasium, da sollen die Noten in Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache im zweiten Halbjahr der fünften und im ersten Halbjahr der sechsten Klasse zugrunde gelegt werden und ab einer Notensumme von insgesamt 14 sollen Schülerinnen und Schüler durch einen erfolgreichen Probeunterricht am Gymnasium nachweisen müssen, dass sie für diese Schulform geeignet sind, also eben ab diesem Notendurchschnitt von 2,3. Aktuell ist das anders. Da fließen in diesen wichtigen Notendurchschnitt die Leistungen in allen Fächern ein, wobei außer Kunst, Musik und Sport die Fächer doppelt gewichtet werden. Und es zählt jetzt eben der Elternwille. Das heißt, auch wenn Kinder einen schlechteren Notendurchschnitt haben, können ihre Eltern sie am Gymnasium anmelden, bisher eben ohne einen Probeunterricht im Vorfeld der Anmeldung zu absolvieren. Allerdings müssen die Schülerinnen und Schüler dann ein Probejahr bestehen. Und das ist ein weiterer Aspekt der vorgesehenen Schulgesetzänderung. Die Probezeit in Klasse 7 des Gymnasiums soll künftig abgeschafft werden.
Das heißt, wird es jetzt leichter oder schwerer als Kind von der Grundschule ins Gymnasium zu wechseln?
Also Eltern haben durchaus die Sorge, dass es schwerer wird. Das sagte mir ja unter anderem auch ein Vertreter des Landeselternausschusses, weil eben diese Noten speziell in den Kernfächern Deutsch, Mathe und der ersten Fremdsprache zugrunde gelegt werden für die Entscheidung. Und darin seien manche Schülerinnen und Schüler vielleicht eben doch nicht so stark. Und wenn sie eben diesen guten Notendurchschnitt, eben der gefordert ist, nicht erreichen, dann müssen sie eben diesen Probeunterricht bestehen. Also vielleicht eine Hürde für einige Kinder.
Ja, jetzt stelle ich mir das tatsächlich schwieriger vor, einen Probeunterricht gut zu bestehen, wenn man da als Schüler oder Schülerin durch muss. Weil das ist ja dann so, weiß nicht, das ist ein Tag irgendwie, vielleicht hat man mal einen schlechten Tag erwischt. Beim Probejahr, was ja nun abgeschafft wird, hat man ja ein ganzes Jahr Zeit, sich dann auch zu entwickeln und zu zeigen, vielleicht hatte ich am Anfang Schwierigkeiten, aber irgendwann komme ich dann halt mit. Also es ist tatsächlich dann jetzt härter, mit nicht ganz so guten Noten das Gymnasium dann noch irgendwie zu schaffen.
Ja, genau. Also das sind die Überlegungen, die bei einigen Eltern tatsächlich weiter für Unruhe sorgen und sorgen dürften. Denn der Elternwille, auf welche Schulform das Kind nach der Grundschule wechselt, wird mit der geplanten Schulgesetzänderung, wenn sie so kommt, dann auch deutlich eingeschränkt. Auf der anderen Seite argumentiert Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, dass sie eben genau quasi dahin kommen möchte, dass die Kinder sozusagen passgenauer auf ihre Schulform zugeteilt werden als bisher. Denn sie sagt, ein großer Teil der Kinder, die eben jetzt mit schlechteren Noten aufs Gymnasium wechseln, muss diese Schulform dann auch nach dem Probejahr wieder verlassen. Und dahinter steckt eben der Gedanke, dass man das eben den Kindern auch nicht unbedingt zumuten möchte. Und außerdem ist es dann ja auch so, dass ja der Gedanke sein kann, dass das Gymnasium dann eben ohne diese Kinder in Anführungszeichen die anderen besser tatsächlich auf diese Studierfähigkeit, die da angestrebt wird, vorbereiten könnten.
Jetzt hast du gerade gesagt, ne? Also auf der einen Seite, man will das Gymnasium besser machen, man will die Schüler, die es dann dort packen, die will man noch mehr fördern und man nimmt dann die raus, die es nicht packen und tut denen vielleicht einen Gefallen damit. Ich glaube, Eltern sehen das prinzipiell dann anders. Also die Entscheidung darüber, kann mein Kind Gymnasium oder so, die kann man sehr unterschiedlich sehen, völlig unabhängig davon, welche Noten das Kind hat.
Ja, also man kann tatsächlich auch die Zahlen anders sehen. Also Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch verteidigt ja die neue Regelung, eben wie gesagt mit dem Argument, bisher hätten 50% der Schülerinnen und Schüler, die ohne Gymnasialempfehlung ans Gymnasium gingen, das Probejahr nicht bestanden. Das heißt aber andersrum, die andere Hälfte, die eben diesen Notendurchschnitt nicht hatte, die hat es bestanden. Und ich denke, da werden viele Eltern sich wünschen, dass diese Kinder diese Chance dann eben trotzdem bekommen.
Jetzt gibt es ja innerhalb der Koalitionsfraktion, CDU und SPD, unter Umständen auch unterschiedliche Ansichten. Du hast gerade gesagt, das Ganze muss ja noch durchs Abgeordnetenhaus und könnte da geändert werden. Sind denn CDU und SPD sich in dem Punkt komplett einig? Sehen die das gleich?
Ja, nach dem, was ich gehört habe, tatsächlich gibt es in diesem Punkt keine Widersprüche von Seiten der SPD, dass da noch etwas geändert werden soll. Es gibt allerdings durchaus Kritik von Seiten der Opposition, also beispielsweise von der oppositionellen Linken. Deren bildungspolitische Sprecherin Franziska Bricht, sie kritisiert die Pläne, diese Förderprognose künftig ausschließlich aus den Fächern Deutsch, Mathe und der ersten Fremdsprache zu errechnen. Denn sie argumentiert, auch Natur- und Gesellschaftswissenschaften seien wichtig und nicht alle Kinder, die schlecht in Deutsch seien, zeigten dann später auch auf dem Gymnasium nicht die entsprechenden Leistungen. Also Kritik gibt es durchaus auf parlamentarischer Ebene.
Könnte ja durchaus diskriminierend sein, ne? Dass man ausgerechnet die Fächer nimmt, in denen vielleicht dann, weiß nicht, Kinder aus eher bildungsfernen Familien, wo die zu Hause auch nicht so gut unterstützen können, gerade bei Mathe und der Fremdsprache. Also die sprechen dann teilweise mehrere Fremdsprachen in der Familie, aber eben nicht Englisch zum Beispiel, dass die dann diskriminiert werden und es deutlich schwerer haben, in Zukunft in Berlin auf ein Gymnasium zu kommen.
Ja, das ist eben eine Sorge, die Eltern formulieren, dass eben Kinder, die in den Kernfächern schlechter sind, das nicht ausgleichen können durch bessere Noten in anderen Fächern, so wie das eben bisher noch der Fall ist. Genau, und nochmal vielleicht zurückzukommen auf das, was da gewollt ist. Also es ist durchaus eine leistungsbezogenere Aufnahmeregelung beabsichtigt. Also das hat ja beispielsweise auch schon dieses Ziel, das Wahlprogramm der Berliner CDU für die Abgeordnetenhauswahl, für die zurückliegende Abgeordnetenhauswahl enthalten. Also da heißt es wörtlich, alle Schülerinnen und Schüler mit einer Gymnasialempfehlung und mit einem guten Notendurchschnitt sollen bevorzugt in der Wunschschule aufgenommen werden. Also ich denke, das, was der Referentenentwurf beschreibt, das geht eben durchaus in diese Richtung. Also da hat sich die CDU durchaus durchgesetzt, während es der SPD wichtig war, dass tatsächlich dieses eine Probejahr am Gymnasium abgeschafft wird.
Findest du es gerechtfertigt, dann zu sagen, dass Katharina Günther-Wünsch als Bildungssenatorin Berlins Gymnasium elitärer machen will?
Elitärer kann man vielleicht nicht unbedingt sagen, aber tatsächlich leistungsbezogener.
Wichtig bei der Frage in Berlin, wenn man auf die Bildungslandschaft schaut, ist ja nicht nur, wie kommt mein Kind ins Gymnasium und welche Noten hat mein Kind und so weiter, sondern es geht am Ende immer auch um die Personalausstattung bei den Schulen. Ein Dauerthema, auch für Katharina Günther-Wünsch, die Bildungssenatorin. Wie ist da im Augenblick die Situation? Schafft sie es? Sie hat ja da ein paar Änderungen eingeführt. Schafft sie es, das Personal in den Schulen jetzt besser zu verteilen und diese Missstände, dass Schulen teilweise wirklich weit unter dem Personalschnitt sind, den sie eigentlich bräuchten, dass sie dieses Ungleichgewicht ausgleicht?
Also grundsätzlich lässt sich sagen, in Berlin sind rund 700 Lehrerstellen unbesetzt. Also das ist die aktuelle Zahl dazu. Allerdings ist der Lehrkräftemangel ungleich verteilt. Also besonders stark ist er in Außenbezirken und an Brennpunktschulen. Da hat es eine parlamentarische Anfrage gegeben aus der SPD-Fraktion und eine Antwort der Bildungsverwaltung dazu, speziell auf den Bezirk Marzahn-Hellersdorf bezogen. Und daraus geht hervor, dass in diesem Bezirk, in diesem Schuljahr tatsächlich nur ein Teil der freien Stellen an Grundschulen durch gelerntes, also voll ausgebildetes Personal besetzt werden konnte, nämlich knapp 15 von 94 Stellen, also rund 15%. An den Sekundar- und Gemeinschaftsschulen sieht das dann etwas besser aus. Da konnte rund die Hälfte der offenen Stellen mit ausgebildeten Lehrkräften besetzt werden und an den Gymnasien, Förderschulen und beruflichen Schulen sogar ein Großteil. Das heißt, um die Lücken an den betroffenen Schulen zu schließen, werden dann zum Teil Lehrerstellen in andere Stellen umgewandelt, etwa in pädagogische Unterrichtshilfen oder Sozialarbeiter.
Aber man muss schon sagen, es gibt halt auch Schulen in Berlin, wo der Großteil des Personals eben nicht das Lehramt ganz normal an der Uni studiert hat, sondern das sind dann Quer- und Seiteneinsteiger.
Genau, diese Beispiele gibt es durchaus.
Und das wirkt sich dann, zumindest ist das ja immer die Angst der Eltern, auf den Lernerfolg aus und würde natürlich dann auch bedeuten, wenn das Kind zum Beispiel von der Grundschule aufs Gymnasium kommt, dass die dann zumindest in den Randbezirken oder da, wo das Personal eben knapp war an der Schule, dass die ein Nachsehen haben, wenn es dann darum geht, welche weiterführende Schule wird es.
Ja, das ist eben die Sorge, die bei Eltern mitschwingt. Und als Konsequenz gibt es die Diskussion darüber, ob die Bildungsverwaltung die Lehrkräfteeinstellungen stärker steuern müsse. Also ob die Bildungsverwaltung die voll ausgebildeten Lehrkräfte stärker auf die Berliner Schulen verteilen müsse. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch setzt da stärker auf Freiwilligkeit. Das hat sie in der zurückliegenden Plenarsitzung auch nochmal betont. Sie will beispielsweise schon Referendare durch ihren Einsatz an nicht so nachgefragten Schulen stärker dorthin binden. Die SPD-Bildungspolitikerin Maja Lasic wiederum stellt sich ein abgestuftes Verfahren vor, um Lehrkräfte etwa auch an Schulen in Außenbezirken oder in sozialen Brennpunkten zu bekommen, die mit ausgebildeten Lehrkräften unterversorgt sind. Stufe 1, so skizziert sie das, betreffe die, die nach dem Referendariat oder aus einem anderen Bundesland kommen und noch keiner Schule zugeordnet sind. Ihnen könnte dann ein Angebot gemacht werden, an solche Schulen zu gehen. Für Stufe 2 kommen aus Lasics Sicht Lehrkräfte in Frage, die Umsetzungsanträge gestellt haben, weil sie nicht an ihrer Schule bleiben wollen. Ihnen könnte, so sagt die Politikerin beispielsweise, gesagt werden, dass sie nach 3 Jahren an einer unterversorgten Schule dann an die Schule ihrer Wahl kommen können. Und nicht ausschließen will die Abgeordnete schließlich als 3. Stufe auch Zwangsumsetzungen angesichts der ungleichen Verteilung von ausgebildeten Lehrkräften an den Schulen der Stadt.
Dann das neue Schulgesetz in Berlin. Wir haben versucht mal zu erklären, was sich hinter den Neuerungen verbirgt. Danke dir, Kirsten, für die Einschätzungen. Und wir werden natürlich an dem Thema dranbleiben, denn es beschäftigt Eltern, glaube ich, mehr als viele andere politische Themen hier in der Stadt. Wie geht es weiter mit ihren Kindern an der Schule? Und vor den Sommerferien, sagst du, soll ja dieses Gesetz dann noch geändert werden. Bis dahin wird es dann noch einige Diskussionen geben. Ich danke dir. Bis dahin.
Sehr gerne. Bis bald.
Das war's für diese Woche mit der Spreepolitik. Nächste Woche schauen wir in Berlin dann unter anderem auf das erste Mitgliederforum der SPD. Die durchgestochene Analyse zum Zustand der Partei, über die wir gesprochen haben, wird da mit Sicherheit eine Rolle spielen. Und in Brandenburg wählt die AfD ihre Landesspitze neu. Da bahnt sich ein echter Machtkampf an. Unser Podcast-Tipp diese Woche ist etwas für alle, die über die Grenzen ihres eigenen Bundeslandes hinausschauen wollen. Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage ist ein neuer Podcast aller ARD-Inforadios. In Reportagen erzählen die Reporterinnen und Reporter Geschichten aus ganz unterschiedlichen Regionen, von A wie Aschaffenburg bis Z wie Zwickau. Stadt, Land, Mensch. Jeden Mittwoch kommt eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Da gibt es auch uns, die RBB24 Spreepolitik. Falls Sie Wünsche, Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an spreepolitik@rbb-online.de. Tschüss, bis zur nächsten Woche, sagt Sebastian Schöbel.